Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Ein besonderer Gruß gilt wieder Pater Karl Wallner. Schön, dass du wieder dabei bist auf KTV bei SDS. Pater Karl, wir beginnen gleich mit einer Zuschrift. Sehr geehrte Herren Priester, man kann seinen christlichen Glauben nicht nur in der katholischen Kirche leben. Moment, es geht noch weiter. Ich persönlich glaube überhaupt nicht an eine Kirche, sondern an Jesus Christus, Gottes Sohn, und unseren Erlöser. Freundlichen Gruß.
Ja, also lasse ich so stehen, stimmt aber nicht ganz, ja, muss ich sagen. Also das Entscheidende des christlichen Glaubens ist Christus. Unser Innersein in Christus durch die Taufe. Und von Anfang an eben jetzt hat die Kirche, beziehungsweise hat das, was Christus in die Zeit geschickt hat, in der Kraft des Heiligen Geistes, Ausgießung des Heiligen Geistes, nicht am 50. Tag nach der Auferstehung, zu Pfingsten, auf die Apostel, sich dann eben auch konkretisiert in bestimmten Heilszeichen. Also nach der Ausgießung des Heiligen Geistes kommt die Verkündigung durch den Petrus, der plötzlich mutig geworden ist, nicht? Und dann eben werden dort 3000 getauft, ja, also institutionell. Und eine Legende des 5. Jahrhunderts sagt danach, dass die Apostel dann auseinandergehen, die 12, Matthias war ja dazugewählt worden, in die ganze Welt, sich vorher dann auch noch ein Glaubenssymbolum, also ein Glaubensbekenntnis geben. Das apostolische Glaubensbekenntnis besteht aus 12 Artikeln, auch wenn das legendär ist, aber von vornherein war klar eben jetzt, die Kirche ist nicht bloß so ein Gespuke von irgendeinem Geist und Gefühl, ja, durch die Subjektivität der einzelnen Gläubigen, sondern sie hat auch eben jetzt Strukturen durch Ämter, durch Dienste und so weiter. Also sie ist auch konkret institutionell verfasst. Also das Pneuma, der Heilige Geist, gerinnt dann jetzt eben auch in Institutionen, also in konkreten Organisationsformen auch. Die sind nicht menschlich erfunden, sondern geistgewirkt. Und deshalb Pneuma und Institution gehört zusammen. Und so zieht eben dann das durch die Welt eben jetzt, dass wir heute Kirche nennen. Kirche kommt von Kyrios. Kyrios ist der Herr, ja, also das ist der Gottesname für Christus. Jesus Christus ist der Herr, Philipper 2. Und dieser Kyrios gibt dieser Organisation, dieser Gemeinschaft den Namen Kyriake. Davon kommt unser Wort Kirche. Im Griechischen und im Lateinischen ist es abgeleitet von Ekalein, ja, also herausrufen, also die, die berufen sind, nicht? Dann gibt es noch so Worte wie der Klerus, über den ist das losgeworfen, jetzt die sind auserwählt. Und Jesus sagte im Johannesevangelium, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und deshalb ist es ein bisschen gefährlich zu sagen jetzt, also ich glaube nicht an die Kirche, sondern ich mir selber, ja. Ja, also in der Kirche sind wir nicht, weil wir uns selber was gesucht haben, sondern weil wir erwählt worden sind, weil wir herausgerufen worden sind, weil wir in Kyrios, im Christus jetzt eben durch die Geschichte gehen wollen.
Kyrie, also Kirche von Kyrios, was es gerade erklärt, alle, die zum Herrn gehören, und Jesus wollte eine einzige Kirche. Fakt ist, wir haben Katholiken, wir haben Orthodoxe, wir haben Protestanten, wir haben Freikirchler, was aber alle verbindet, ist der Glaube an einen dreifaltigen Gott. Vater, Sohn und Heiligen Geist,
genau.
Dass die zweite göttliche Person in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass Jesus uns am Kreuz erlöst hat, dass der Heilige Geist uns immer wieder neu heiligt, also dass unsere Bestimmung der Himmel ist. Aber unterm Strich wollte Jesus Christus eine einzige heilige katholische apostolische Kirche.
Genau. Also Jesus möchte eine Kirche. Wir sind eben gespalten, ja, aber wir haben eine große Einheit. Das muss man immer sagen. 2,6 Milliarden Menschen auf dem Planeten derzeit sind Christen. Wir sind, weil sie getauft sind. Die Taufe macht diese Einheit. Du hast auch den trinitarischen Gott genannt. Und hier gibt es dann eben auch Grenzen zu denen, die nicht Christen sind. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die nicht die Gottheit Christi und die Dreifaltigkeit anerkennen. Die Mormonen, ja, die noch eine dritte Offenbarung, Jesus in Amerika und so weiter, ein Book of Mormon dazu haben. Der Islam eben jetzt, Mohammed, der Jesus wieder zum Propheten degradiert, ja, der eine Einheitsreligion jetzt eben möchte. Und dann eben Jesus wird dort Isa eingeladen, ganz viel über Jesus und Maria im Koran, aber runtergeschrieben eben jetzt zum Propheten, nicht? Also es gibt ja auch die Theorie, dass der Islam eine Ausformung einer christlichen Häresie ist, nicht? Also Jesus wird dort keine Dreifaltigkeit und so weiter. Also es ist oder eben jetzt der Buddhismus, wo es gar keine Gotteserkenntnis gibt, sondern alles ist nur Weg. Ja, man möchte durchschauen, erlöschen eben jetzt der Vorstellung, den Denkweisen in Differenzen und so weiter. Der Hinduismus, der jetzt eben viele, viele Götter hat. Ja, und deshalb ist wichtig auch, also wenn ich diesen Exkurs des Draußen jetzt eben gemacht habe, dass wir selbst uns mal grundlegendes Einheit begreifen. Das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig, auf diesem Jahrmarkt der Religionen, dass wir als Getaufte unseren Committen, wir sind getauft, ob der jetzt Anglikaner ist, ob der jetzt orthodox ist, ob der jetzt orientalischer Christ ist, ob der jetzt eben Protestant ist. Ja. Also wir sind durch die Taufe, wir haben ein gemeinsames Fundament, ja, nämlich eben eingetaucht zu sein in Christus, seinen Namen zu tragen. Wir sind Christen und an den dreifaltigen Gott zu glauben, der uns ewiges Leben gibt.
Im vergangenen Januar hat die Gebetswoche für die Einheit der Christen wieder stattgefunden. Der Abschluss war in der Basilika St. Paul vor den Mauern mit Papst Leo. Und er hat eine Ansprache gehalten und hier Bezug genommen auf den Epheserbrief Kapitel 4, Vers 4 bis 6. Papst Leo meinte mit Bezug auf diese Schriftstelle, da hören wir immer wieder das Wort eins, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Und er hat gemeint, diese Worte können gar nicht anders als uns berühren und in uns brennen, dieses Einssein. Und er hat dann auch gesagt, was wir eben alle miteinander teilen, das hat er gesprochen an die Vertreter der verschiedenen christlichen Gemeinschaften, die in der Basilika St. Paul vor den Mauern versammelt waren, das ist der Glaube an den einen Gott, Vater aller Menschen. Dann wir bekennen alle hier den einen Herrn und wahren Gott, Sohn Gottes, Jesus Christus, und den einen Heiligen Geist, der uns beseelt und zur vollen Einheit und zum gemeinsamen Zeugnis für das Evangelium drängt. Und dann hat er Worte gesprochen, Pater Karl, die wurden überall rauf und runter zitiert und haben aufhauen lassen, nämlich, wie ich zitiere, wir sind eins, Ausrufezeichen, wir sind es bereits, Ausrufezeichen, erkennen wir es an, erleben wir es, bekunden wir es, Ausrufezeichen.
Ja, so wie ich gesagt habe, ja. Also wir sind eigentlich in der Ökumene sehr weit. Also wenn man bedenkt eben jetzt, wie das beginnt, eben im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert mit Religionskriegen, der 30-jährige Krieg, ein Religionskrieg, der Europa eben jetzt also verwüstet hat, ja, mit Brutalität und so weiter. Und da ist inzwischen so viel geschehen. Wir haben fast eine gewisse Ehrfurcht mittlerweile vor der Orthodoxie oder vor den Altorientalen, weil uns die Schönheit der Liturgie dort wieder aufleuchtet und so. Also da ist einfach wirklich ganz viel da. Wir hatten jetzt die Weihe unseres neuen Erzbischofs Josef Grünwiedl im Stephansdom, wo dann eben die Vertreter der anderen kirchlichen, christlichen Gemeinschaften da waren und über den Erzbischof, den neuen installierten, geweihten Erzbischof gebetet haben. Also es ist schon, das war wunderbar, ja. Es ist schon so viel da, also dieses Begreifen, dass wir nicht gegeneinander, sondern miteinander sind, dass eine Form von Einheit schon da ist. Und ich möchte noch was dazu sagen, auch wenn es jetzt philosophisch ist. Hansus von Balthasar hat ganz viel dazu geschrieben. Wir haben ja über immer diese Polarität zwischen Einheit und Vielheit. Ja. Wenn Jesus, wenn Gott der Schöpfer in Genesis 24 sagt, Genesis 1, 27, als Mann und Frau schuf er sie, und dann Genesis 2, 24, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die beiden werden ein Fleisch werden. Ja, ein Fleisch, jeder, der verheiratet ist, weiß, du hörst ja nicht auf, ein Individuum zu sein. Ja, trotzdem bist du eine Einheit. Also Einheit konstituiert sich ja immer eben jetzt als Verschiedenheit im christlichen Verständnis. Das ist ja auch meine Grundkritik an diesem Tolerantismus, den wir derzeit haben. Wir sind in einer furchtbaren neuen Ideologie gelandet eben jetzt nicht, weil wir haben von der Dreifaltigkeit her, die auch ein Gott ist, ja, die Verschiedenheit, die diese Einheit jetzt eben formt. Und wir haben bereits eine Form, da müssen wir Gott wirklich danken jetzt eben, dass die Getauften mittlerweile nicht gegeneinander sind, sondern eben so wie der Papst es so, wie soll ich sagen, wieder dramatisch formuliert hat, wir sind schon eins. Also es gibt das Bewusstsein einer Einheit, dass diese Einheit nicht die Einheit ist, ja, auf die wir letztlich zustreben sollten. Ich bin sicher, das hat er auch dazu gesagt, ja, weil das ist natürlich ganz klar, weil wir haben keine hundertprozentige Einheit im Glauben, ja, also da gibt es Abweichungen, wir haben keine Einheit nicht in den Sakramenten. Die Kirchen, die aus der Reformation gekommen sind, haben keine Priester, weil haben keine dieses und jenes nicht. Ja, das ist explizit abgelehnt. Mit den Altorientalen und Orthodoxen haben wir es gemeinsam. Also, und dann eben, wir haben vor kurzem eine Sendung über die Piusbruderschaft gemacht. Keine Einheit mit dem Heiligen Vater. Ja, also, dass wir da unterwegs sind, aber grundlegend zu wissen, ja, dass wir schon eine Einheit haben in, durch die Taufe in Christus, in der, auch mit den Freikirchen. Ja. Wir sind die wirklich, ich bewundere diese Liebe zu Jesus, die sie haben. Ich leide aber darunter, dass sie mit den Sakramenten nichts anfangen können. Ich leide darunter, dass sie unter der heiligen Verehrung, die ja die Ausblüte dessen ist, was Gott für uns wollte, dass wir heilig werden, ja, dass wir Fürsprecher für andere sind, dass sie die fast als Götzendienst abwerten. Also wir haben eine Einheit, aber die ist leider jetzt noch in vielen Bereichen defizitär.
Also wenn Papst Leo sagt, wir sind eins, wir sind es bereits, dann dürfen wir das auch so verstehen im Blick auf das unendlich mehr, was wir alle gemeinsam haben. Ja? Es ist ja unendlich mehr, was wir gemeinsam haben, als was uns trennt, nämlich dieser eine Glaube. Aber ganz eins ist halt der Glaube nicht, nicht in den Sakramenten, nicht in den Ämtern und schon gar keine sichtbare Einheit. Und das Ziel ist natürlich, dorthin zu kommen. Das ist jetzt eine Frage, sehr geehrter Dr. Wallner, sehr geehrter Dr. Rimmel. Viel wird von der Einheit der Christen, ja, es wird auch davon gesprochen, dass alle eins seien. Meine Frage ist, wie soll und kann dies erreicht werden? Für mich ist diese Frage über die Theologie hinaus eine Sache der Praxis. Der Kern ist eindeutig. Aber wie um diesen Kern herum diese Einheit erreicht werden kann, ist mir noch unverständlich. Also diese Einheit, die wir ja immer betonen, die noch nicht da ist, im Glauben, in den Ämtern, in den Sakramenten, da die Menschen, die Vereinigungen, die es betrifft, derart vielfältig, unterschiedlich und teilweise auch gegensätzlich sind, wie kann also in der Praxis diese Einheit erreicht werden? Herzlichst Grüße. Also diese sichtbare Einheit idealerweise auch im gemeinsamen Kommunionempfang.
Also ich würde sagen, Sehnsucht und Leiden. Ja, Sehnsucht und Leiden ist mir jetzt eingefallen, so dieser Frage nicht. Also wenn du dich verliebst, ja, und mit dem Mädchen eins sein möchtest, dann hast du eine Sehnsucht nach ihr, ja. Und es ist ganz gefährlich, wenn man so auf Wienerisch sagt, mir san mir, ja. Also mir sind eh, und man hat dann gar keine Sehnsucht mehr jetzt eben. Also mit den getrennten Christen, Formen des Christentums, Konfessionen, Gemeinschaften, Kirchen jetzt eben eins zu werden. Deshalb ist die ökumenische Bemühung als Ausdruck dieser Sehnsucht wirklich wichtig. Also es ist wirklich wichtig. Also wir von Missio Österreich, wir haben ja viele Projekte. Ich war in Syrien in der orthodoxen Maelias-Kirche, wo das Selbstmordattentat war oder dieses furchtbare Attentat mit 25 Toten und so weiter. Eine orthodoxe Kirche, eine der Märtyrinnen war eine Katholikin, die Marian, deren Eltern wir besucht haben, die dort immer in die heilige Messe gegangen ist. Und diese Sehnsucht, die dann da ist, wir haben dann den Pfarrer getroffen von dieser Kirche, ja, dann hast du die Bilder dort von den Ermordeten. Kardinal Koch hat übrigens dieses wunderbare Wort immer forciert. Ich glaube, es stammt von Johannes Paul II., aber das habe ich nicht herausgefunden. Ökumene des Blutes, weil eben die Christen hassen, verfolgen und umbringen, die unterscheiden nicht, ob der jetzt orthodox, Protestant, Freikirchler oder Katholik jetzt eben ist. Ja, sind einfach Christen, ja, sind Kaffa, nicht? Und da wird dann eben, da traut man sich dann eben die brutalsten Sachen gegen die zu machen. Also das ist auch eine Realität, die wir jetzt eben haben derzeit und die leider immer stärker wird. Auf jeden Fall, also die Sehnsucht ist ganz wichtig. Sehne dich nach der Einheit. Und das Zweite ist auch das Leiden darunter, dass sie noch nicht da ist. Ja, also die, ich bin ganz dagegen, dass man so wischiwaschi und wir tun jetzt halt so bei den Sakramenten und wir gehen dort bei denen und so weiter. Es gibt drei Intersakramente, darüber haben wir schon gesprochen, aber eben, dass man so wischiwaschi und irgendwie, ich kann von mir erzählen, ich war oft bei orthodoxen Liturgien dabei, ja, wo es dann auch die Einladung gegeben hat, also dort auch zur Heiligen Kommunion zu gehen, ist kirchenrechtlich möglich, auch vor meinem Gewissen wäre es möglich gewesen. Ich bin deshalb nicht zur Kommunion gegangen, bei diesen Feiern, weil ich das auch irgendwie aufopfern wollte, ja, eben jetzt eben für die noch nicht vollständige Einheit, dass die jetzt eben auch sichtbar in äußerer Weise jetzt einfach kommt, ja. Also dieses Leiden offen halten, dass etwas noch nicht ist Und noch einmal, also dieses sich beheimaten, wir sind wir und die anderen gehen uns nichts an und die Protestanten sollen das so machen und so weiter, aber Hauptsache wir sind wir. Also das ist, das geht nicht. Ja. Sehnsucht und Leiden.
Sehr geehrter Herr Pater Wallner, sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, ich schätze Ihre Sendung sehr und höre sie mir regelmäßig an, auch wenn ich aus einer evangelischen Freikirche komme. Ich habe ein Herzensanliegen, bei dem ich mir Ihren Rat wünsche. Ich bin seit etwa einem Jahr im Glauben und in einer Freikirche zu Hause. Meine Freundin ist katholisch. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Anfangs hatten wir beide Mühe, zueinander zu finden, da wir jeweils das Gefühl haben, die Wahrheit gefunden zu haben. Doch Jesus hat uns gezeigt, dass wir in beiden Kirchen zu Hause sind. Deshalb wechseln wir uns inzwischen sonntags ab. Einmal besuchen wir die Freikirche, dann wieder die katholische Kirche. Ja. Nun haben wir jedoch ein Problem mit meiner zukünftigen Schwiegermutter. Weil ich jetzt sehr für Jesus brenne und den Glauben auch anspreche. Sie findet es sehr schlimm, dass wir auch eine Freikirche besuchen und spricht sogar von einer Sekte. Das ist sehr schade, da wir unseren Glauben gerne mit ihr teilen würden. Leider prallt alles, was sie sagen, was wir sagen, an ihr ab. Es ging sogar so weit, dass sie meinte, sie hätte lieber einen Muslim als Schwiegersohn, als dies eine anerkannte Religion sei. Haben Sie einen Rat für uns, wie wir in Liebe, Geduld und Weisheit einander begegnen können? Wie können wir auf Sie zugehen, ohne den Konflikt weiter zu verschärfen? Wir wären Ihnen sehr dankbar für Ihre geistigen Impulse und Ratschläge. Vielen Dank und weiterhin Gottes Segen für Ihre Sendung mit freundlichen Grüßen.
Da gibt es für die Antwort für mich einige Schwierigkeiten. Also zunächst einmal, das Letzte geht gar nicht. Ja? Also, dass man etwas Nichtchristliches dem Christlichen vorzieht. Also das geht einfach nicht. Ja? Also das war vielleicht auch aus einer Emotion herausgesagt. Das Zweite ist aber auch, dass ich natürlich nicht weiß, um welche Form von Freikirche es sich handelt, weil es gibt alles und jedes. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja. Also bei uns gibt es da so einen Verband der Freikirchen und toll, lieb, also was ich kenne, vieles ganz positiv. Jeder weiß, dass ich da eine positive Einstellung dazu habe und wirklich von Herzen her, weil diese Übergabe des Lebens an Jesu dort im Mittelpunkt steht und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, was das ist. Also wenn dir auf die Idee kommt, eine Sekte, es gibt sowas. Also es gibt dort Freikirchen, die gehen sehr in etwas vorwiegend Negatives gegen andere und so weiter. Ich kann das nicht beurteilen. Da habe ich eine Schwierigkeit zu antworten. Drittens, ich habe schon ein Verständnis auch für die Schwiegermutter, dass die darunter leidet. Ja? Also dass ihr in eine Freikirche jetzt eben geht, weil so viel Positives dort ist. Aber Jesus Christus, also die Kirche oder die Gemeinschaft, die Jesus Christus in die Geschichte ausgeschickt hat, hat am Pfingsttag ausgeschickt und nicht, wann irgendein charismatischer, bibelgläubiger Mensch eben jetzt Gemeinschaften dann jetzt eben gründet und freikirchliche Gemeinschaften macht. Ja. Also ich möchte auch alle, dass ihr katholisch werdet, dass in die katholische Messe geht. Wünsche mir aber auch, dass die katholische Kirche dann also die Gottesdienste so attraktiv gestaltet, dass euch nichts fehlt daran. Aber bei uns kommt immer, auch wenn es nicht so toll gestaltet ist, wie in freikirchlichen Lobpreisgottesdiensten, aber bei uns kommt im Sakrament immer auch Jesus. Ja? Also das auch auf leisen Sohlen hat. Ne? Also da tue ich mir schwer, ein bisschen zu antworten. Ich würde mir auch wünschen, dass ihr in die katholische Kirche ganz findet. Ja? Ihr seid jetzt in beiden zu Hause, okay. Ja? Also das kann man, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also der Normalfall dessen, was ich kenne, ist, dass Jesus dann meistens in die katholische Kirche zieht und ich werde dafür beten.
Und vielleicht auch noch ein Tipp, dass man vielleicht sich auf das konzentriert im Gespräch, was einen verbindet und nicht immer diese gegensätzlichen Dinge da auf den Tisch legt, dann ist der Streit oft schon vorprogrammiert.
Ja.
Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl Wallner, du hast gerade gesagt, meistens endet es in der katholischen Kirche. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken für die Stunde der Seelsorge, unglaublich gewinnbringend und bereichernd. Ich bin evangelisch eigentlich, verfolge aber täglich die Missio Mittagsmesse und SDS und muss feststellen, dass die Predigten bei der katholischen Kirche viel tiefgreifender und erfüllender sind. Das habe ich in meiner Gemeinde so nicht erlebt. Ich bin immer mit dem Gedanken aus dem Gottesdienst gegangen. Und was bedeutet das für mich? Was kann ich für mein Leben daraus ziehen? Ich habe den Eindruck, dass evangelische Predigten leider oftmals viel zu oberflächlich sind. Jedenfalls bin ich durch Herrn Wallner sehr tief in den katholischen Glauben gekommen und bin jedes Mal nach der Mittagsmesse sehr beseelt von den tollen Predigten. Zudem ist die Heilige Messe schon durch die Sakramente etwas Besonderes. In der Form kennen wir Evangelischen das schlichtweg nicht. Herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre ganz wunderbare Arbeit. Ich denke, ich werde in naher Zukunft in die katholische Kirche übertreten.
Na, das bewegt mich jetzt natürlich sehr. Also das ist ja sehr schön. Danke auch für das Schreiben. Ich möchte vielleicht den einen Punkt wirklich, der hier auch vorkommt. Ja. Also hier kommt Jesus bei der Heiligen Messe. Macht den Gottesdienstbesuch also nicht abhängig von der Predigt. Ja. Also ich erlebe auch, wenn ich unterwegs bin und andere Predigen höre, denke ich mir auch manchmal, bring's doch auf den Punkt, ja, oder gib doch den Leuten was mit und so weiter. Ich leide da auch manchmal drunter und es ist manchmal Wischiwaschi. Ja. Aber das Schöne am Katholischen ist, es kommt immer Jesus. Ja. Also egal, wie der Priester ist und was er predigt und so weiter, es ist kein Predigtgottesdienst, ja. Es ist Eucharistiefeier. Es kommt Jesus selbst, ja, und er ist mehr als die Predigt. Ja. Also ich knie dann vor ihm, er ist in Person da, ich kann mit ihm sprechen, er spricht im Evangelium zu mir, auch wenn es langweilig ausgelegt wird oder Wischiwaschi und so weiter. Und dann bitte ich euch auch einfach zu beten. Wir haben das Problem ja nicht nur in der evangelischen Kirche, sondern dass man, also wenn man die Art und Weise, wie Jesus verkündigt hat, ja, lest bitte die Evangelien, ja, wie Jesus verkündigt hat und dann wie heute gepredigt wird, Friede, Freude, Eierkuchen, also man macht schöne, das ist fast so im esoterischen Bereich, ist man da fast so, also schöne Formulierungen, die nichts sagen und irgendwie, und dann am Schluss denkst du, na okay, also super, lieb, aber was und so weiter. Also Jesus hat gefordert, Jesus hat ermahnt, Jesus hat getröstet, ja, Jesus hat auch provoziert. Ja. Und er wollte immer etwas für das Heil der Menschen jetzt eben tun und deshalb ein bisschen pfiffigere Predigten würde ich mir überreizt eben wünschen. Wer weiß nicht, das so persönlich war, möchte ich zum Schluss noch eines sagen. Also ich komme oft ja 5 Minuten erst vor der Messe dorthin und manchmal ist wirklich so viel los, da stehen Bischöfe da, E-Mails. Und mein Gedanke ist, auch wenn die Predigt schlecht vorbereitet ist, ist immer, was möchte ich den Leuten geben? Ja? Und dann fallen mir manchmal Aufgaben ein und irgendwie, ja, also was möchte ich den Leuten geben? Und hier schauen auch viele Priester ja, die Stunde der Seelsorge zu. Bitte stellt euch das als erste Frage. Ja? Was möchte ich, der ich hier stehen darf und an Christi Statt jetzt eben sein Evangelium verkünden darf, seine frohe Botschaft, Evangelium? Was möchte ich den Leuten mitgeben? Was möchte ich, wenn die rausgehen, dann sagen, also hier habe ich, was möchtet ihr denen schenken jetzt eben? Ja, also das ist für mich die entscheidende Frage jetzt eben. Ja, und dann nur danke und ich bete, also willkommen in der katholischen Kirche, möchte ich mal sagen.
Sehr geehrte Herren Pfarrer Remmel und Pater Wein, ich sehe fast täglich die Stunde der Seelsorge und stelle fest, dass Sie der Meinung sind, dass bei einem Übertritt von der protestantischen Kirche in die katholische Kirche keine Taufe mehr nötig ist. Ich habe vor 25 Jahren in Norddeutschland eine Massentaufe erlebt, und zwar in einer evangelischen Kirche. Der Pastor hat eine halbe Stunde lang von sozialem Engagement und anderem gesprochen, hat in seiner Ansprache es geschafft, die Worte Gott oder Jesus Christus nicht zu erwähnen, und Wasser ist schon gar nicht geflossen. Für mich war das ein feierlicher Eintritt in die evangelische Kirche, von Taufe kann doch hier keine Rede sein. Meine Frage, muss bei einem Übertritt in die katholische Kirche in einem solchen Fall die Taufe nicht doch nachgeholt werden? Im Voraus danke für die Antwort, hochachtungsvoll.
Nein, also seit uralten Zeiten eben jetzt, im 3. Jahrhundert ganz klar geklärt eben jetzt, wenn jemand von einem Nicht-Katholiken getauft worden ist, ist er gültig getauft, wenn die Taufformel verwendet worden ist und wenn eben mit Wasser getauft worden ist und wenn der Spender die Intention hat, das, was Jesus zu tun, was Jesus unter Taufe verstanden hat, dann eindeutig nicht. Ja. Also das Sakrament der Taufe ist unabhängig von der Gläubigkeit des Taufspenders. Ja. Das auch ein Moslem, wenn ich einen Moslem bitte und sage, ich bin nicht getauft, ja, und du musst nicht an irgendwas glauben, ja, sondern du musst nur das tun, was die Kirche unter Taufe versteht. Gieß Wasser über mich, sag diese Worte dazu, ist es eine gültige Taufe. Das ist ganz eindeutig. Deshalb müssen Leute, die jetzt eben aus anderen christlichen Gemeinschaften kommen oder Kirchen kommen, wo die Taufe gültig ist, nicht wieder getauft werden. Ja. Wo es eine Unsicherheit gibt, bei manchen, also jeder Priester macht das so, da fragt man dann eben, wenn es eine irgendeine Gemeinschaft ist, die man nicht kennt, Mennoniten oder freikirchliche Gemeinschaft, man fragt dann an, ich hatte das jetzt eben bei einem Paar aus Persien, die waren freikirchlich getauft, ich habe dann nachgefragt, ist die Taufe gültig? Die haben gesagt, sie können das nicht bestätigen, ich soll die Taufe unter Bedingung jetzt eben spenden, dann macht man das so, dass man die Taufe spendet, aber dem lieben Gott dazu sagt, Subkonditione, unter der Bedingung, dass die Taufe nicht gültig war. Ja, weil das wäre eine Sünde, die Gültigkeit der Taufe jetzt eben zu bestreiten. Aber damit die Gewissheit ist, spendet man sie und sagt dazu Subkonditionen, also unter der Bedingung, dass die Taufe nicht gültig war, taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber das ist wirklich ganz wichtig. Wir haben diese fundamentale Einheit durch die Taufe einfach, die wirklich gültig ist. Und ich habe mich bei diesem Brief nicht ausgekannt, was da war, weil wenn es kein Wasser gibt, gibt es keine Taufe. Und was da in einer, wie die Evangelischen das mit uns machen, dass ich kann nur sagen, wie wir Katholiken es mit jenen halten, seit Urzeiten jetzt unserer Väter, mit die aus Gemeinschaften kommen, die nicht in voller Einheit mit der Kirche stehen, wo aber die Taufe gültig ist. Es gibt keine zweite Taufe. Ja, es gibt nur eine Taufe, so heißt es auch im Glaubensbekenntnis, Confitio unum baptisma. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Pater Karl, und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bitte dich noch um das Gebet und den Segen.
Der Segen gilt übrigens auch für alle, und zwar nicht nur für die Getauften, sondern auch für Nichtchristen, ja, weil Gott im Letzten alle Menschen liebt und segnet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, für Ihre Zuschriften. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.